Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts The Walk of Brand, Marke macht Umsatz. Heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema und zwar geht es um Customer Centricity. Der Kunde im Mittelpunkt. Ich habe hier einen ganz, ganz spannenden Gast hier bei mir und zwar ist es der liebe Florian Möckel. Grüß dich.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Hallo Thomas, danke für die Einladung.
Und der Florian ist niemand geringerer als der Geschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Marketingclubs. Und ja, Marketingclubs gibt es natürlich viele. Ich glaube, es sind mittlerweile 60 oder wie viel gibt es aktuell in Deutschland?
Also genau gesagt, 57.
57.
Mit rund 12.000 Mitgliedern insgesamt, die auf Deutschland verteilt sind. Also praktisch in jeder großen Stadt gibt es einen Marketingclub. Das Schöne daran sind, die Marketingclubs haben alle so ihre eigene Ausprägung. Mhm. Also es gibt nicht einen geklonten Marketingclub. Jeder hat so seine Spezialitäten in der Stadt. Das hängt natürlich auch mit den handelnden Personen vor Ort zusammen. Also der Präsident hat vielleicht das Netzwerk, eine Präsidentin hat vielleicht andere Schwerpunkte. Insofern gibt es eine Vielfalt. Das Positive ist aber, jedes Marketingclub-Mitglied kann in jeden Club in Deutschland gehen zur Veranstaltung.
Aber das wissen auch die wenigsten, ne?
Leider wissen, du wusstest es ja auch nicht.
Ich wusste Thomas, es auch nicht,
genau. Das ist das, was uns eigentlich ausmacht. Und wir haben vor 2-3 Jahren einen Veränderungsprozess angestoßen. Ich war Treiber dessen. Wie kann man eigentlich einen Verband, der sehr traditionell ist, uns gibt es jetzt nächstes Jahr 70 Jahre mittlerweile, auch in die Neuzeit transformieren? Wir haben ja alle nach Corona doch schon Veränderungsprozesse gesehen und da muss man drauf achten. Und wir haben dann eine Strategie ausgerufen, die nennt sich One Club.
Okay.
Also alle Clubs sollten sich zusammentun und miteinander sprechen. Und das ist die Devise, deshalb auch der Austausch unter den Clubmitgliedern von München nach Hamburg, von Berlin nach Dresden, wo auch immer. Durchhin wird es natürlich auch nach Köln.
Okay, ja, vielen Dank. Das ist für die Aufklärung, weil es ist ja ganz, ganz wichtig zu wissen. Du hast gerade gesagt, ich wusste es auch nicht, ne? Weil man ist irgendwie so verheiratet mit seinem eigenen Marketingclub, ne? Und klar, natürlich, man kriegt die Veranstaltungstermine, in meinem Fall von Köln-Bonn, und dann sucht man sich da die entsprechenden Veranstaltungen aus, bucht die aber, dass man jetzt irgendwie auch ein bisschen reisen kann, gerade wenn man in einer anderen Stadt ist, mal irgendwie mal zu gucken auf der Website, was sind denn da für Veranstaltungen und macht es vielleicht Sinn, da bei einer Veranstaltung auch mal zu Besuch zu sein? War mir so noch nicht bekannt, von daher, aber da hattest du mich ja schon im Vorfeld aufgeklärt.
Genau.
Ja, Marke ist dein Thema, ne? Also nicht erst seit gestern, sondern schon ziemlich lange. Bist auch Honorarprofessor für Marketing an einer Universität in der Schweiz. Dein ganzer Berufsweg hat sich auch irgendwie mit dem Thema Marketing beschäftigt. Ich glaube, du warst auch einmal in der Druckerei auch irgendwie mit verantwortlich. Erzähl mal so ein bisschen, wie kommst du eigentlich jetzt dazu, so Mr. Marketing zu werden, als Chef aller Marketer in Deutschland so gefühlt. Wie ist so dein Weg dahin gewesen?
Der hat relativ früh begonnen. Nach meinem Abitur habe ich überlegt, was studierst du? Ich habe gehadert, ob ich Medizin studiere oder BWL. Ich habe mich dann für BWL studiert und habe in Dortmund begonnen. Und das fand ich ganz schrecklich. Mhm. Und dann habe ich gedacht, vielleicht hast du den falschen Studiengang ausgesucht. Und dann wusste ich aber, dass es in Marketing nur eine Universität gibt in Deutschland, nämlich die in Münster. Mhm. Professor Meffert, Professor Backhaus, alle die
Die man ja alle kennen, die Marketing studiert haben.
Genau. So, und dann bin ich dann nach Münster gewechselt und habe das wirklich sehr genossen, bei Heribert Meffert und Klaus Backhaus B2C und B2B-Marketing lernen zu können. Und das habe ich dann als Schwerpunkt genutzt. Und ich bin dann nach meinem Studium zu Bertelsmann gegangen und durfte da im Vorstandsstab über Strategie und Entwicklung reden und habe aber immer den Markt im Fokus gehabt. Ja, und ich habe dort auch, wie hieß denn vor Bertelsmann Industrie, ich habe das dann mit umbenennen dürfen in Avato und Services und Dienstleistungen und so weiter. Also mir ging es schon immer darum, auch dem Markt zu erklären, was man für ein Unternehmen ist. Und oftmals sind auch die Namen nicht mehr das, was eigentlich ein Unternehmen noch ausmacht. Und so bin ich dann in diesen Marketingbereich gekommen. Und das war immer mein Credo, marktorientierte Unternehmensführung, so wie das Herr Meffert ja entwickelt hat und gelehrt hat. Interessanterweise, mein jüngster Sohn studiert auch BWL. Der kam dann irgendwann mit der blauen Bibel von Meffert. Meine war jetzt 35 Jahre alt oder so. Aber interessanterweise, ich habe natürlich durchgeblättert, es war schon noch sehr ähnlich. Ja, ich konnte mich wiederfinden, weil die Bibel musst du fast auswendig kennen, wenn du Münster Marketing studierst. Aber es hat mich wirklich geprägt, diese Marktorientierung, diese Kundenorientierung. Und ich bin ja danach Bertelsmann, dem ich da unterschiedliche Stationen durchgeführt habe. Und das will ich vielleicht einmal sagen. Ich bin der Erfinder des digital gedruckten Fotobuches. Meine Frau hat mir damals eine Digitalkamera zu Weihnachten geschenkt. Das war so 98. Und ich baute gerade für Bertelsmann den Digitaldruck weltweit auf. Und dann habe ich gedacht, digitales Foto, Digitaldruck, das muss doch zusammenpassen. Und deshalb komme ich da drauf, weil das natürlich Marktorientierung war. Die Leute wollen Fotoalben machen. Und die Digitalfotografie hat ja im Grunde das ausgedruckte Bild ersetzt. Also was machst du dann mit deinen Erinnerungen von Urlauben, von Hochzeiten, von Geburtstagen, was auch immer man so hat? Und dann habe ich das entwickelt. Meine Leute haben natürlich gesagt, Florian, du spinnst komplett. Wie kann man ein Stück Buch herstellen? Außerdem gibt es ja auch gar keine digitalen Instrumente, wie man das erstellen kann. Also
gerade für die Laien,
Probleme, ne? Probleme. Ja, aber ich war schon immer relativ bewusst und robust, wenn es um Veränderungsprozesse ging. Ja, und dann habe ich das innerhalb von wenigen Monaten mit meinem Team entwickelt. Wie ist eine Plattform, dass man das bestellen kann? Wie ist der Produktionsprozess und, und. Und das war auch tatsächlich Kundenorientierung, weil ich habe natürlich genau beobachtet, was machen denn Leute mit ihren Fotos und wie kann man einen neuen Weg finden?
Ich glaube, grundsätzlich ist es ja auch so, wenn man über Kundenorientierung spricht, dass halt immer noch sehr, sehr viele nicht sich am Kunden orientieren, sondern an ihrer Dienstleistung, an ihren Produkten und das Produkt gar nicht in Kombination setzen mit dem, wie ist eigentlich die Nachfrage von diesem Produkt. Und ich glaube, die richtig guten Marketer, die gehen genau andersrum vor, überlegen sich, okay, was gibt es denn für Probleme da draußen, was gibt es denn für Herausforderungen und wie schaffe ich das jetzt mit meinen Produkten, dieses Problem zu lösen?
Ja, aber Thomas, meistens redest du ja über bestehende Unternehmen. Da gibt es ja schon Produkte und Dienstleistungen. Die Herausforderung ist, diese erlebbarer zu machen. Ich glaube, wir sind da oftmals zu zugeknöpft in Unternehmen. Also ich habe da an der Uni in der Schweiz Design Thinking gelehrt. Ich wusste gar nicht, dass das so heißt, okay. Was ich nämlich 30 Jahre vorher schon immer gemacht habe. Nämlich einfach mal zu beobachten, wie wird denn eigentlich mein Produkt verwendet, in welcher Umgebung und wer macht es und was macht er denn damit? Und wenn ich das tue, dann habe ich vielleicht einen besseren Gedanken zur Kundenorientierung, weil ich da relativ schnell feststelle, was ist gut, was ist nicht gut. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war in einer Druckerei Geschäftsführer und wir machten Formulare. Mhm. Das war so um 2000. Mir war klar, dass der Laden ist in 3 Jahren pleite, weil wir brauchen noch Formulare in der digitalen Welt. Also musst du was anderes machen. Und mir war klar, du brauchst irgendwas mit Versandhandel und Etiketten oder sonst irgendwas. Also sind wir zu einem Hans-Kongress gefahren, um Kontakte zu schließen. Die Leute da haben gesagt, was machst du als Drucker bei unserem Hans-Kongress? Und ich sage, ich will wissen, was euch bewegt in der Branche. Was sind eure Themen? Ja, und habe dann jemand von Amazon kennengelernt und habe wirklich vertrieblich echt gebaggert. Du weißt, wovon ich da spreche. Und nach einem halben Jahr hatte ich endlich einen Termin, dem ersten Hub, so heißen die Versandläger von Amazon, in der Nähe von Kassel. Und da bin ich den ganzen Tag gewesen, habe einfach nur beobachtet, einfach nur geschaut, wie werden Prozesse organisiert, was kommt in ein Paket rein, was kommt auf ein Paket, wie machen die den Pick und Pack, wie ziehen die nach, dass auch die richtigen Teile drin sind und. Und der Standortleiter hat gesagt, was willst du hier eigentlich einen ganzen Tag? Ich möchte es anschauen und in 4 Wochen möchte ich gerne einen Termin mit dir haben und dann zeige ich dir mal meine Ideen. So, und das habe ich dann auch gemacht. So, und das ist auch Kundenorientierung, zu schauen, wie werden denn deine Produkte eigentlich verwendet und wie kannst du sie optimieren? Weil am Ende geht es ja nicht darum, was kostet der Stückpreis, sondern was kostet der Prozess des Ganzen? Also ganz Total Cost of Ownership ist da das Stichwort.
Ganz klar.
Und dann haben wir halt Produkte entwickelt, ich mit meinem Team zusammen, und wir haben sogar auch Maschinenkonzepte entwickelt und hatten nachher ein Produkt, was ungefähr pro Mitarbeiter, die eingepackt haben, 1 Stunde Zeit gespart hat. So, jetzt rechne das mal hoch auf Tausende von Mitarbeitern in Europa. Da kommt richtig viel Geld raus. Deshalb durften meine Produkte auch teurer sein als die der Wettbewerber, weil sie einfach mehr konnten. So, und das meine ich mit Kundenorientierung. Also beobachten, schauen. Also wer Design Thinking kennt, da gibt's ja die entsprechenden Schritte.
Klar.
Ich kann das wirklich nur empfehlen, das zu tun, weil ich glaube, die viele Unternehmen wissen gar nicht so richtig, wie ihre Produkte verwendet werden.
Ist das ein typisch deutsches Phänomen, dass man sich da so ein bisschen ja vielleicht hinter den Produkten versteckt und gar nicht über den Tellerrand rausguckt und so ein bisschen auch in den Markt, ins Feld zu gehen?
Ich glaube, ich will es nicht absolutistisch sagen, ja, aber ich glaube, wir Deutschen haben so ein bisschen Hang dazu. Wir sind ja eine Ingenieursnation, das ist ja auch gut so, ja. Und ich weiß es von meinen Unternehmen, wo ich Geschäftsführer war. Ich war nachher mal hatte mehrere Leuchtenfabriken als Geschäftsführer und Mitinhaber. Und wir waren unheimlich technologiegetrieben. Ja. Und wenn du einen Technologen fragst, wie soll das Produkt sich weiterentwickeln, dann hat er natürlich nur die Technologiebrille auf. Ja. Und das ist neu und das ist neu. So. Und ich habe dann immer gesagt, ja, und wie verwende ich das jetzt? Und bei Leuchten frage ich dann den Elektriker, der sie einbaut, was findest du jetzt gut daran? Was hilft dir eigentlich, wenn ich eine neue Leuchte entwickle? Am Ende will der Elektriker die schnell einbauen können. Und sie soll ihm keine Probleme machen. Ja, auch da habe ich dann tatsächlich Holzdecken installieren lassen und habe gesagt, so, lieber Techniker, du installierst jetzt mal einmal diese Leuchte selber. Ja, und das war sehr lehrreich für die Techniker. Dann haben sie dann festgestellt, dass es vielleicht mit einer Hand nicht so ganz einfach ist, weil du stehst ja in der Regel auf einer Leiter.
Absolut.
Und musst gucken. So, und das ist das, was, glaube ich, einige Ingenieure und damit ingenieursgetriebenen Unternehmen manchmal etwas nicht so ganz im Fokus haben, die Verwendbarkeit ihrer Produkte und die Anwendbarkeit ihrer Produkte.
Was mir auffällt, ist ja auch grundsätzlich, wenn du dir mal die Kommunikation von tollen Produkten anguckst. Mhm. Ne? Also wie Produkte, die eigentlich richtig, richtig stark sind, kommuniziert werden. Dann hast du in 80% der Fällen eine Merkmalskommunikation. Ne? Die meisten kommunizieren über die Merkmale des Produkts und die wenigsten kommunizieren über die eigentlichen Nutzenvorteile des Produkts. Jeder sagt immer, ja, ich weiß, was mein Produkt kann und wie toll das ist, aber wenn du dir die Werbung da draußen anguckst, ganz, ganz selten, dass du wirklich eine klare Nutzenkommunikation im Fokus hast.
Und stimmt.
Das spiegelt ja genau das wider, was du auch gesagt hast. Ne? Vielleicht auch das Thema Technologie im Fokus und nicht die Kundenzentrierung. Ne? Ich sag mal, in Deutschland ist es ja so, dass circa 80% des Budgets in das Produkt gesteckt werden und nur 20% in die Kommunikation des Produktes. Wie siehst du das? Sollte mehr in Kommunikation investiert werden und vielleicht weniger in das Produkt selbst?
Ich würde das gar nicht so generell sagen, das oder das, ja, 70, 30, 15, 85, was auch immer. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir diese Silos mehr aufbrechen. Also hier ist die Produktentwicklung, hier sind die Ingenieure und hier ist das Marketing und dann ist dann noch der Vertrieb. Ja, ich glaube, wir müssen einfach mehr Durchschnittsfunktionen schaffen. Ja, und ich habe immer versucht, wenn es um Kundenaufträge ging, immer alle an Bord zu haben. Die Techniker, die Vertriebsleute, die Marketingleute, um genau diesen Mix zu schaffen, eine ausgewogene Kommunikation zu haben. Ja, und wir haben natürlich in technisch orientierten Unternehmen und damit auch Produkten immer den Hang zu sagen, also mein Auto fährt so schnell und es hat so und so viel PS und dies, ja. Und nicht zu sagen, also der Nutzen ist, hör mal, du kannst jetzt hier das und das erreichen. Und ich bin übrigens so nachhaltig und das ist das und das und das. Das ist aber unheimlich schwer, diese echten, kundenorientierten Nutzen rauszuarbeiten.
Ich glaube, das kriegt man auch gar nicht alleine hin. Also es ist ja nicht umsonst, dass man versucht, diese Isolation ja auch der einzelnen Abteilung so ein bisschen zu durchbrechen. Mhm. Also wir machen das bei uns ja genauso, wenn es darum geht, irgendwelche Kampagnen zu entwickeln für Produkte, für Dienstleistungen oder auch selbst für Personen im Personal Branding, gehen wir immer hin und versuchen ganz bewusst aus jeder Abteilung im Unternehmen, aus jedem Bereich einzelne Leute mit in diesen Kampagnenentwurf mit reinzunehmen, ja, um so ein bisschen diese unterschiedlichen Blickwinkel zu bekommen. Ne? Das ist genau so ein Beispiel, ne? Für ein Hotel, wenn wir das Marketing für ein Hotel machen, dann ist es obligatorisch, dass wir mit dem Zimmermädchen, mit den Menschen an dem Empfang, im Restaurant, im Management, komplett durch die Bank weg, uns dieses ganze System anschauen, um zu verstehen, was passiert da eigentlich. Und ganz, ganz oft, wenn man es wirklich die Kür nimmt, dann sind da auch Gäste mit dabei.
Ja, klar.
Stammgäste, klar. Die das Hotel kennen, die, genau. Damit wir als Marketer überhaupt ja verstehen, was wir da kommunizieren. Ne? Und die denken die wenigsten drüber nach. Ne?
Aber weißt du, genau das ist ja das Thema mit diesem Design Thinking. Ja? Beobachten, Anwendungsmuster einstellen und. Aber das, was der Herr Meffert entwickelt hat, die marktorientierte Unternehmensführung, das habe ich auch in meinen Unternehmen immer wirklich gebetsmythenartig reingebracht. Der Kollege im Versand macht genauso viel Kundenorientierung wie der Kollege im Marketing und der in der Produktion auch. Warum? Wenn das Paket nicht sauber verpackt ist und nicht das Richtige drin ist oder es defekt ankommt, ist das Kundenerlebnis schlecht. Ja? Der sagt, Mensch, da haben sich aber nicht viel Mühe mitgegeben. So, und das ist das, was, glaube ich, Unternehmen mehr noch leisten sollten, dieses ganzheitliche, kundenorientierte Denken, weil alle Prozesse, ob das von der Bestellung angeht, Reklamation und, die müssen einfach kundenorientiert sein. Die Leute müssen ein Bild von dir haben. Und was ist denn Marke letztendlich? Marke ist ja ein Vertrauensversprechen. Also ich weiß, wenn ich da bestelle, dann ist es immer gut. Ja, das ist, ja. Da kann ich mich drauf verlassen. Das ist das Thema, die Verlässlichkeit. So, und deshalb musst du in jedem Unternehmensprozess, in jedem Unternehmensbereich immer diese Kundenorientierung reinbringen, weil du willst ja das Beste machen, ja? Und da kommen wir zu diesen sogenannten USPs oder sonst irgendwas. Frag mal,
gibt's ja keine.
Frag mal viele USPs, Unternehmen, was die denn sind. Ich gehe da einen Schritt weiter. Das habe ich von Herrn Backhaus lernen dürfen, den sogenannten KKV, den komparativen Konkurrenzvorteil. Nämlich das, besser zu sein als mein anderer. Und der muss wahrnehmbar sein, der muss wichtig sein und verteidigbar sein. So, und wenn du das hast, und da so, geh mal auf die Suche bei den unterschiedlichen Unternehmen, mal nach diesen drei Kriterien dich zu fragen, wo bin ich denn hier eigentlich?
Gibt's das überhaupt?
Ja, es sollte es geben. Ja. Es ist unheimlich schwer, diesen zu entwickeln. Ja. Und wenn du ihn hast, ja, dann musst du den wirklich hegen und pflegen, weil das ist der Kern deines Bereiches, ja?
Weil eine echte Unique Selling Proposition gibt's ja eigentlich gar nicht mehr. Also wenn
schwierig.
Wenn du jetzt nicht gerade ein neues Medikament gegen Krebs oder wie auch immer entwickelt hast oder jetzt eben BioNTech mit dem Impfstoff oder wie auch immer, dann hast du ja eigentlich gar keinen USP. Na? Das heißt, was ist die Aufgabe des Marketings? Ist ja letztendlich eine Art von USP zu konstruieren.
Na? Weiß ich nicht, ob konstruieren, ihn zumindest mal erstmal zu identifizieren. Das ist schon mal das Wesentliche, ja, und ihn dann so zu kommunizieren, dass du auch was davon hast. Also ist es denn wirklich unique? Ja, weil es gibt genügend MeToo und ich kenne ja die Argumentation, ja, warum bist du so toll und erfolgreich? Ja, ich habe so eine tolle Kundenorientierung. Was heißt das? Ja, ich habe einen guten Service, ich habe ein gutes Produkt und. Dann sage ich, naja, also wenn du das nicht hast, dann hast du am Markt sowieso nichts zu tun. Ja? Also muss ich ja was im Kopf schaffen. Und das ist ja das Schöne, dass wir ja auch Entwicklung haben, ja, wenn du dir mal die Werbung anguckst, früher Autowerbung, ja, da wurde dann PS, Geschwindigkeit, Verbrauch und so weiter. Heute geht's nur um Emotionen.
Absolut.
Ja, und ich glaube, wir erleben das auch im Industriebereich, dass sich das Marketing eher auch um die Emotionen dreht, weil du kannst im Grunde jedes Produkt heute mehrfach kaufen. Ja, meistens in China oder in Asien am günstigsten. So, warum kaufst du nicht in Asien, sondern in Deutschland ein Produkt? Oder vom deutschen Unternehmen, was vielleicht 30% teurer ist. Das muss ja Argumente dafür geben.
Weil die Deutschen es besser vermarkten können.
Zum Teil, ja. Vielleicht sind sie auch langlebiger oder anders oder sonst irgendwas. Ja, aber das ist genau das, was du verkaufen musst. Also wie kannst du dein Preispremium erlebbar machen?
Und rechtfertigen.
Ja, und rechtfertigen und vor allen Dingen erlebbar machen. Ja, und ich glaube, da spielt uns auch ein bisschen in die Karten, dass die Einkäufer ja sich auch verändert haben. Ja, also früher war der Einkäufer ja irgendwie auf so einer Insel, ne? Also der hatte da sein Buying Center und dann ging das los. Ja, mittlerweile kaufen ja ganz viel im Internet und. Das heißt, du hast ganz andere Einflüsse als nur den Verkäufer vor Ort.
Absolut.
Ja, und das hat ja auch damit zu tun, dass du, glaube ich, auch mit mehr Emotionen rangehst. Ich gebe dir ein Beispiel, mein Leuchtenunternehmen damals, habe ich MDI Insight eingeführt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, die vier Farben der Persönlichkeiten.
Ah ja, klar, logisch.
Ja, so, und wir haben dann gesagt, lass uns mal unsere Kunden identifizieren, welche Farben die sind, und dann lass uns doch mal die Angebote darauf anpassen. Also der gelbe Typ, ja, der sehr emotional ist, der braucht natürlich ein ganz anderes Angebot als der blaue, der nur Zahlen, Daten, Fakten haben will, ja. So, dann musst du den halt emotional aufladen. Ach, guck mal, mit den Leuchten kannst du das und das entwickeln, ja. Und der andere sagt, ach, guck mal, da habe ich die Energieeffizienzen und, und. Das ist auch wieder Kundenorientierung. Möglicherweise das anzupassen, das ist ja heutzutage jetzt nicht mehr so schwierig. Durch die Digitalisierung kannst du ja Komponenten rein oder rausnehmen bei Angeboten zum Beispiel.
Jetzt ist es ja so, du hast das ja gerade angesprochen, Kundenservice, Kundenzentrierung muss abteilungsübergreifend stattfinden. Ich sag mal, Marketing, Vertrieb, die machen das, glaube ich, schon ziemlich gut. Die Abteilung Kundenservice sowieso, die sind da dafür letztendlich auch angestellt. Wie kriege ich das jetzt in die Köpfe aller Abteilungen, aller Mitarbeiter, dass jeder Mitarbeiter versteht, wie wichtig sein Zentimeter der Gesamtwertschöpfungskette wirklich im Gesamtprozess auch wirklich ist?
Naja, weil das ja ein Teamspiel ist. Also der Marketing-Vertriebsbereich kann noch so gut sein, wenn die Produkte nicht funktionieren oder wenn ständig Fehler da sind oder sonst irgendwas. Ja, also im Grunde ist es eine Teamleistung und nochmal, alle Unternehmensbereiche müssen wissen, am Ende bezahlt der Kunde unser Gehalt. Und da muss ich mich dann auch anstrengen, ja. Und ich glaub's mir, ich habe genügend Diskussionen mit Technikern gehabt, die mir immer erklärt haben, warum das so sein muss. Ja, mhm. Ich mir gesagt, ja, richtig, aber entweder sind wir overengineert, ja, dass in Produkten Dinge drin sind, die der Kunde gar nicht braucht.
Aber der Kunde so auch gar nicht bezahlen möchte.
Ja, und auch nicht verwenden muss. Aber es ist toll, dass es da drin ist. Okay, aber wenn es zu teuer dadurch wird, hat es keinen Kundennutzen. Ja. Oder eben manche Dinge auch zu kompliziert sind. Ja, geht ja schon los mit einer Gebrauchsanweisung. Ich weiß nicht, wie oft du Gebrauchsanweisungen liest. Ja,
ich glaube nie.
Ja, so, weil die, warum? Weil die immer so kompliziert sind. Ja, es gibt wenig gute Gebrauchsanweisungen, die sagen, hier, für die Schnellstarter 1, 2, 3, 4, ja, und da kannst du jetzt nachlesen.
Auch da sind wir ja wieder bei dem Farbmodell, bei der Farblehre. Ne?
Auch
der
da.
Eine will letztendlich mal schnell 3 Schritte. Und es gibt Menschen, die wollen halt den ganzen Roman lesen, genau. Sozusagen, weil sie Spaß dran haben. Ne? Naja, definitiv. Jetzt leben wir natürlich in einer Welt, die ja dominiert ist von Technologie, von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz. Verändert diese Situation das Thema Kundenzentrierung?
Ja.
Inwiefern?
Aber positiv, denke ich. Weil du hast jetzt viel mehr Daten, die du auswerten kannst. Hm. Du kannst Simulationsmodelle entwickeln und. Also du kannst ja noch viel mehr auf den Kunden eingehen. Du kannst auch noch einfacher personalisieren, weil es einfach günstiger geworden ist. Also ich glaube, wir können schon sehr viel mehr auf die Kunden eingehen. Man muss nur aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Ja, weil irgendwann der Mensch ist ja auch nicht auf was fokussiert, ja. Also gibt ja so den Beispiel, früher war das so, hast du irgendwie einen Toner bestellt, ja, dann kriegst du nur 3 Wochen später immer noch Tonerwerbung, ja.
Muss ich sagen, macht keinen Sinn.
Hallo, ich habe meine Kaufentscheidung getroffen, was soll ich jetzt noch mit dieser Werbung, ja?
Ja.
Also da hat man dann gelernt, okay, jetzt musst du vielleicht Drucker oder Papier oder irgendwas anderes. Das geht schon, aber ich glaube, man muss aufpassen, dass man es nicht übertreibt, weil am Ende kriegst du immer nur, weil du mal zweimal irgendwas gesucht hast, kriegst du jetzt immer nur darauf Werbung. Also ich glaube, man muss so eine Mischung haben. Das ist ja auch der Vorteil früher von Katalogen gewesen. Ja, die hast du einfach mal durchgeblättert. Heute suchst du gezielt. Aber sich mal so treiben zu lassen und vielleicht neue Inspirationen zu bekommen, das findet häufiger nicht mehr statt. Und da muss man aber aufpassen, dass man den Kunden nicht einengt.
Ja, Daten ist natürlich ein großes Thema. Ne? Ich bin ja ein totaler Freund von personalisierter Werbung. Ne? Nicht nur, weil ich selber Werber bin, sondern jetzt mal ganz als von der Konsumentenseite her betrachtet. Ich finde, es gibt nichts Besseres, als wenn ich ganz gezielt auf meine Bedürfnisse, am besten noch in der jeweiligen Situation, die entsprechende Lösung vorgeschlagen bekomme. Warum? Weil ich mir dann Zeit spare, in diesem ganzen Suchprozess. Warum soll ich denn suchen, wenn ich doch schon die Lösung auf dem Silbertablett präsentiert bekomme? Jetzt sagen ja viele, ja, gläserner Mensch, ich will nicht durchleuchtet werden und meine Daten sind mir heilig. Da gibt's ja auch, ja, eine gespaltene Gesellschaft. Die einen, die sagen, ja super, hier hast du all meine Daten, umso besser und umso personalisierter ist die Werbung. Und die anderen sagen, ja nee, bloß nicht, alles bleibt geheim. Wie siehst du das, dieses ganze Datenschutzthema, diese Datenschutzdebatte? Ist auch allgemein und natürlich in Bezug aufs Marketing, auf die Werbung.
Ich glaube, wir können froh sein, dass wir in Europa leben, dass die Persönlichkeitsrechte gewahrt bleiben. Ja, ich kenne die Diskussion mit Amerikanern, die immer uns auslachen. Warum macht ihr das so kompliziert und. Ja, aber das DSGVO ist im Grundsatz richtig, wie es umgesetzt wurde. Da kann man natürlich drüber streiten. Ja, also was machst du denn am Ende? Hat das, glaube ich, zum Gegenteil geführt. Also wenn du jetzt auf eine Website gehst, brauche ich dir nicht sagen, ja, kannst du dann sagen, alles annehmen, alles ablehnen oder einstellen. Ja, damit schnell geht, nimmst du alles an. So, und damit eröffnest du eigentlich noch viel mehr als vor der Reform. Und ich glaube, wir müssen da einfach so einen Standard mal schaffen, dass es für alle einfacher wird. Grundsätzlich finde ich, dass man Persönlichkeitsrechte schon wahren sollte. Und da müssen wir, glaube ich, den richtigen Weg finden, die richtige Dosierung zwischen, lass uns nicht abhängen vom Rest der Welt, aber lass uns das, was Europa ausmacht, auch noch mit berücksichtigen. Ja, der EU-AI-Act ist ja auch ein gutes Thema. Das ist ja grundsätzlich richtig, ganz was klar. Wir da machen. Ja, es darf uns nur nicht zu sehr hemmen. Ja, wir haben ja beim KI-Thema so viele spannende Diskussionen, die wir ja auch heute noch gar nicht wissen, wie sie ausgehen. Ja. Und vor allen Dingen gibt es noch nicht so viele Gerichtsurteile, die uns dann Hinweise geben, wo es denn hinmarschiert. Aber da braucht es halt Leitlinien und Rahmenbedingungen in meinen Augen.
Ja, wie du sagst, die dürfen uns aber natürlich nicht hemmen, ne, und nicht hinterher hinken lassen, weil das ist ja das, was ja aktuell passiert. Wir hinken hinterher, ne? Also wenn ich mir überlege, bei uns, wir haben ja einen eigenen Mitarbeiter, der sich ja nur um dieses Thema künstliche Intelligenz kümmert und über den Tellerrand schaut, in den USA unterwegs ist, prüft, welche sind eigentlich die KI-Agenten, ja, mit denen wir heutzutage arbeiten können, um letztendlich einen Wettbewerbsvorteil nicht nur für uns als Agentur, sondern eben auch für unsere Kunden zu erzeugen. Und das ist in Deutschland ja gar nicht möglich. Also das, was da in Deutschland aktuell entwickelt wird, das ist ein reines Hinterherhinken der Technologie. Und wir müssen halt aufpassen, dass uns die Regularien, so wichtig sie auch sind, nicht abhängen.
Ja, aber das kannst du ja so oder so sehen, ne? Also ich verstehe nicht, ehrlich gesagt, warum wir in Europa nicht in der Lage waren oder vielleicht auch sind, eigene große Tech-Unternehmen aufzubauen. Wir sind ja komplett abhängig von den Amerikanern.
Definitiv.
Ja, auch was die Datenspeicherung angeht und so weiter. So, und wir wissen ja alle nicht, was passiert. Also wir sehen ja gerade, dass die Amerikaner auch ihre Muskeln spielen lassen können und auch wollen. Ja. So, und wissen wir denn, ob irgendeiner erklärt, ob das jetzt Herr Trump ist oder andere, ach, wir haben jetzt mal Lust, wir gehen jetzt von den Zöllen weg. Vielleicht haben wir noch ein paar andere Folterinstrumente, die könnten wir ja auch mal nutzen. Lass doch mal für 2 Tage irgendwie die Datenleitung kappen oder irgendwas machen oder sonst etwas. Ja?
Absolut, so. Was, guck, ja, was passiert. Ne?
Genau. Und dann stehen wir hier komplett blank da. Ja. So, und das ist genau wie mit den Verteidigungsthematiken. Ja, da haben wir auch in den letzten 20 Jahren uns etwas zurückgelehnt. Ja, die Friedensdividende war großartig und wir haben das Geld auch für tolle Dinge verwenden können. Aber jetzt stellen wir fest, war vielleicht ein bisschen zu wenig, was wir gemacht haben. Und das sehe ich bei diesen ganzen Tech-Themen genauso. Hm. Ja?
Wir schaufeln unser eigenes Grab. Ich würde das tatsächlich...
Ja,
ich würde
zumindest bei unserer Abhängigkeit ist so groß. Ja, jetzt kannst du natürlich dann noch über Steuern reden, ja. Ich kenne das ja, wie das läuft.
Nimm die Rechenzentren alleine.
Ja.
Ne? Also ich sag mal, wir wissen, dass wir Rechenleistung benötigen. So, das ist Fakt, ja. Und umso fortgeschrittener die Technologie letztendlich ist, KI wird Einzug nehmen oder nimmt schon Einzug, wird immer dominanter, die Stellung wird immer dominanter werden. Und wir brauchen Rechenleistung. Mhm. Wenn man natürlich jetzt über Jahre, ja, Genehmigungsprozesse sozusagen durchlaufen muss, um mal irgendwie mal irgendein Rechenzentrum hier bauen zu können. Sag mal, wir hatten das ja hier auch alleine bei uns um die Ecke hier in Leverkusen und so weiter und so fort. Ja, wie sollen wir denn da irgendwie überhaupt aufholen können, wenn in den USA mit dem Fingerschnipsen ein neues Rechenzentrum entsteht.
Ja, gut, das sind jetzt die Überregulierungen, ja, da muss man einfach schneller werden, auch bei den Behörden. Das finde ich ja richtig, dass die Bundesregierung darüber nachdenkt, sagt, wenn du innerhalb einer gewissen Frist keinen Widerspruch von uns kriegst, dann ist es genehmigt. Ja, das erzeugt natürlich extremen Druck und das ist auch gut so. Aber selbst, glaube ich, selbst wenn wir diese Regulierung nicht hätten, bin ich mir nicht sicher, ob wir dann plötzlich Tausende von Rechenzentren in Deutschland hätten. Ja, also muss einer investieren, das muss ich rechnen, dann hast du ja, kenne ein paar Rechenzentren, wo du sagst, hey, das ist ja richtig cool, was ihr da auch mit Energieautarkie hinbekommt, ja. Und. Ja, das ist, man darf das ja nicht vergessen, ja, dass die KI natürlich wahnsinnig an der Energie frisst.
Ja.
Das kann man schon alles machen. Und ich bin ehrlich gesagt beruhigt dazu wissen, ich habe ein Rechenzentrum in Europa. Da weiß ich, dass es nachhaltig ist, als wenn ich woanders ein Rechenzentrum habe. Aber ja, das sind aber Dinge, die werden wir beide nicht lösen können. Da ist letztendlich Staat und Europa gefragt. Ich wünschte mir nur, wir würden Alternativen zu den großen amerikanischen Tech-Unternehmen entwickeln, weil wir extremst abhängig sind. Und am Ende muss man das leider auch konstatieren. Und die Steuern dafür werden nicht in Europa bezahlt. Ja, das wird alles schön wegtransferiert. Und das ist eigentlich ein Aussaugen von Europa. Ja, nimm dir das ganze KI-Thema. Ja, im Grunde ist es ja so, dass Menschen mit ihrem Brain Inhalte erzeugen, die die amerikanischen Tech-Unternehmen kostenfrei anderen zur Verfügung stellen. Ja, also das ist ja auch ehrlich gesagt schon grenzwertig. Ne? Man könnte auch sagen, es ist ja wie so ein Selbstbedienungsladen. Da muss es auch Regularien geben, weil das kann ja nicht sein, dass da einer viel Geld verdient auf den Kosten anderer, die es erzeugt haben.
Ich bin gespannt, wo die Reise dahin gehen wird. Ne? Also gerade, weil Regulierung wird es geben, ne? Ja. Muss es ja geben. Ich bin gespannt, was da passieren wird. Apropos KI, wie siehst du da die Entwicklung für uns als Marketer? Also was passiert jetzt so in den nächsten Monate, Jahre? Braucht man uns überhaupt noch?
Ja, weißt du, ich habe letztlich bei einem Kongress ein Abschlusswort halten dürfen, ja, und dann kriegte ich im Vorfeld auch, ja, Mensch und KI, alles so schlimm. Jetzt bin ich ja schon ein paar Tage älter, ja, und vielleicht ist man dann auch ein bisschen gelassener. Ich glaube, wir haben so ein bisschen vergleichbar die Situation, so wie mit dem Ende der 90er, Anfang der 20er Jahre, wo halt Internet kam, ja, und ich habe es gerade erwähnt, ich kam da zum Bertelsmann und als erstes, was macht man, wenn was Neues ist? Man meint, die jungen Leute können sich da auskennen. Ja, also wurde ich beauftragt, kümmere dich mal um das Internet. Ja, und dann fragte der Vorstand, und wie sieht's jetzt aus, lieber Herr Möckel? Man dietzte sich da ja alles damals noch. Und er hat gesagt, ich kann Ihnen nicht sagen, was damit passiert. Ich kann nur eins sagen, wir müssen uns damit beschäftigen, weil das könnte Einfluss haben. Ja, und dann war so die Diskussion, naja, das ist so eine Welle, vielleicht ist es in 2 Jahren weg. Nee, ist es nicht. Es hat praktisch die Wirtschaft revolutioniert. Und das haben wir mit KI jetzt genauso, mit dem Unterschied, dass es einfach viel schneller geht. Ja, und ich bin der festen Überzeugung, es wird Veränderungen geben, das ist aber auch ganz normal. Also wer glaubt, wir können immer an dem festhalten, was wir die letzten 20 Jahre hatten, der ist, glaube ich, nicht mehr in der richtigen Zeit.
Das wäre ja auch nicht
denkbar. Aber ich merke schon, auch im Gespräch mit vielen CMOs, dass die Erwartungen groß sind, aber man jetzt so langsam in die Realität zurückkommt. Und dass man aber auch wiederum feststellt, meine Agentur ist immer noch wichtig und wesentlich, weil wir wollen ja neue Ideen entwickeln und nicht das, was es schon gab. Ja, KI kann ja nur im Moment jedenfalls das replizieren, was schon mal irgendwie da war, vielleicht etwas kombinieren. Aber am Ende muss doch der Antrieb einer Agentur sein, eben neue Ideen zu entwickeln und neue, auch Kundenorientierung, auch neue Kampagnen zu ersinnen, neue Dinge zu kombinieren oder sonst irgendwas. Es wird sicherlich in Agenturen, aber auch in Unternehmen vieles automatisiert werden und wegfallen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Nachwuchs. Ja, weil klassisch hast du ja in Unternehmen, Agenturen, ja, die jungen Leute, die erstmal so diese Recherchearbeit machen, Entwürfe machen und. Das kann natürlich durch KI schon wegfallen. Ich stelle mir immer die Frage, musst du dann zukünftig direkt als Senior einsteigen? Wie machst du das eigentlich? Ja. Und das gibt's ja in anderen Bereichen auch. Guck dir Anwaltskanzleien an oder sonst irgendwas. Also das klassische Recherchieren erübrigt sich ja irgendwann. Also es wird es wird viel verändern, aber ich, das ist halt mein Naturell auch, ja. Jede Veränderung hat Riesenchancen. Und lass uns, wenn der Wind des Wandels weht, keine Mauern bauen, sondern Windmühlen. Also nimm die Chancen, entwickle neue Geschäftsmodelle. Wir wissen noch nicht genau, was auf uns zukommt. Manchmal kann man es ja auch beängstigt sein, wenn man dann so die Szenarien aus den Filmen kennt, so in den 80er, 90er Jahren, wo dann irgendwelche Computersysteme automatisch Waffen steuern oder sonst irgendwas und kann die nicht mehr stoppen.
Da sind wir, glaube ich, noch nicht.
Ja. Ich glaub, da muss man halt aufpassen.
Da wird es eben auch die entsprechenden Regularien sicherlich geben. Ja,
aber wenn du noch nicht mal weißt, wie KI richtig funktioniert, dann mache ich mir da ein bisschen Sorgen. Aber nochmal, wir müssen die Dinge mit Verstand einsetzen.
Ich glaube, die KI ist auch nur so stark wie der Mensch, der sie bedient. Ne? Und du sagst ja gerade, ja, wie wichtig sind Senioren, die letztendlich ja, nehmen wir mal das Thema Marketing, ja. Du hast das studiert, ich habe das studiert, wir haben das über viele Jahre in der Theorie und in der Praxis angewendet und gelernt und gelehrt. Und jetzt haben wir eine Maschine, die uns letztendlich dabei unterstützt, einfach die Ergebnisse schneller zu erzielen, wie wir sie bis dato gemacht haben. Das ist, glaube ich, für uns gar kein Thema. Ja? Ein Thema wird es, und das hast du auch angesprochen, bei den jungen Leuten. Weil wenn du ja nicht mehr bewerten kannst, was ist denn das, was die Maschine ausspuckt, dann wird es schwierig. Ne? Und deswegen, also wie bei uns in der Agentur, wir haben da so ein Credo, das lautet 10-80-10. 10% muss der menschliche Input sein. Das heißt, wir versuchen diese 10%, das, ja, oft wird es ja als Prompting bezeichnet, zu optimieren. Also wie schaffen wir es, den Prompt so zu optimieren, dass auch die Maschine überhaupt versteht, was wollen wir denn als Ergebnis haben? Und dann arbeitet die Maschine 80% und das, was rauskommt, muss aber wiederum der Profi, der Senior, der Experte bewerten können, um dann letztendlich auch diese High Quality oder den Anspruch, den wir ja auch haben, zu gewährleisten. Und deswegen, also wir werden, das ist jetzt eine These, die stelle ich jetzt einfach mal auf, wir werden in 2026 sehr viele Agenturen sterben sehen, ja? Weil ich glaube, dass viele Agenturen sich auf der Kreativität ausruhen. Das ist einfach eine These, die ich jetzt aufstelle und sagen, ja, nee, die ganze Technologie, das ist ja alles nur irgendwie so ein Intermezzo, mit dem wir hier leben müssen. Ich bin ja so kreativ, das wird die KI niemals ersetzen können. Und was wir merken, ist komplett das Gegenteil. Also es ist nicht nur das, was reproduziert wird, sondern wir merken, dass die KI, die richtigen Agenten, entsprechend kreativ arbeiten können, also aus gegebenen Dingen neue Dinge zu entwickeln. Und wir wissen ja, was bedeutet Faszination? Faszination ist ja das, was wir beim Kunden erzeugen wollen, ist letztendlich eine gute Story in einem neuen Kontext wiederzugeben und zu erzählen. Und ich muss sagen, mittlerweile, die guten KI-Agenten kriegen das schon hin.
Ja, es ist unfassbar, was da für Entwicklungen sind, auch im Bildbereich und im Bewegtbildbereich. Und ja, natürlich, aber das ist ja kein neuer Mechanismus. Ja, du hast eine neue Technologie, die schafft dir Effizienzgewinne, ja, und sorgt dafür, dass Arbeitsaufgaben verlagert werden. Mhm. Ja, also das fing ja mit der Dampfmaschine an und das zieht sich ja durch unsere Wirtschaft hindurch. Das machen wir jetzt auch. Wir müssen damit lernen, umzugehen. Wir müssen schauen, wo sind die Grenzen, wo können wir es befördern und. Aber ich glaube, also ich bin völlig bei dir, ja, Agenturen haben es im Moment nicht leicht. Es hat ja auch schon einige tatsächlich gewürfelt, sozusagen. Gute Agenturen, erfolgreiche Agenturen in der Vergangenheit. Aber wir haben ja nicht nur das KI-Thema, wir haben ja auch die wirtschaftliche Situation im Moment, ja, und Kreativagenturen sind ja nicht nur deswegen nicht mehr am Markt, weil sie den KI-Vibe nicht geschafft haben, sondern weil eben einfach die Kundenaufträge zurückgegangen sind. Oder sagen wir so, zurückgegangen, weil verschoben wird, nicht entschieden wird oder so nach dem Motto, ja, ich weiß, wir müssten, aber lass uns das mal aufs nächste Jahr, wer weiß, wie
es aussieht.
Und, ja. Na? Also das ist das, aber das führt mich jetzt, wenn ich das einschieben darf, zu unserem Marketing-Tag. Wir machen ja als Verband einmal im Jahr einen großen deutschen Marketingkongress. der eine oder andere sagt, der wichtigste, weil am meisten CMOs da sind oder was auch immer.
Eine der besten Veranstaltungen, die es so gibt in dem Bereich in Deutschland, würde ich sagen.
Okay, danke, dass du das so einschätzt. Und wir haben dieses Jahr das Thema Marke Deutschland. Jetzt kann man natürlich überlegen, Marke Deutschland. Das haben wir im Grunde vor zwei Jahren, bei einem Marketing-Tag so im Vorbeigehen mal so auf der Bühne gesagt, ja, und dann kamen halt ein paar wichtige Menschen auf uns zu, unter anderem Uli Klenke von der Telekom, Jesko Perrey von McKinsey und Markus Haus von Penny und haben gesagt, Mensch, Marke Deutschland, das finde ich cool, lass uns doch da mal drüber nachdenken. Ja, und dann haben wir so eine Art Initiative entwickelt. Wie müsste eigentlich Deutschland zukünftig aussehen? Was könnte eigentlich ein neues Narrativ sein? Jetzt gibt es Gott sei Dank ganz viele andere Bewegungen in Deutschland, die sich genau damit beschäftigt haben. Ja, also gibt es denn den Namen Made in Germany noch langfristig? Ist ja auch noch richtig aufgeladen? Thema Kopf und Marke, ja.
Alles klar.
Ich glaube, nein. Ja, Made in Germany ist zwar gut, aber Made in Germany ist ja im Grunde gar nicht mehr durchhaltbar.
Es ist auch nicht mehr so, wie es vor 50 Jahren noch war, ne? Grundsätzlich von der Aufladung her.
Genau. Also müssen wir uns vielleicht über was anderes Gedanken machen. Und wir werden bei dem Marketing-Tag in Frankfurt am 19.02. nächstes Jahr einen Positivkongress machen. Also wir wollen nicht rumjammern, was alles schlecht ist, sondern wir wollen zeigen, was gut ist und was gut sich entwickelt hat. Das ist mir ganz wichtig, weil im Moment kriegst du ja immer nur, ja, das ist schlecht und hier und da und da und da. Wenn du mal Ausländer fragst, ja, die gucken schon mit einem weinenden Auge auf Deutschland und sagen, ihr bedauert euch die ganze Zeit selber. Wisst ihr eigentlich, wie gut es euch geht? Wisst ihr eigentlich, in welcher Lage ihr seid, in welcher Ausgangsposition ihr seid? Ihr müsst jetzt nur mal vielleicht nur so einen kleinen Ruck kriegen und dann geht's wieder nach vorne. Denn wir sind doch top in Deutschland.
Es gibt doch
kaum ein Land, was so gut organisiert ist, wo du so unfassbar gut ausgebildete Arbeitskräfte hast, ja, wo du
nimm das
tolle,
Gesundheitssystem.
Große, mittlere Unternehmen hast, ja. Wir leben vom Mittelstand, weil da so viel Kreativität drin ist. Ja, die können auch marktorientierter sein, aber trotzdem haben die unheimlich viel Entwicklungsgeist. Und das müssen wir wieder fördern. Ich hatte gehofft, dass bei der EM da so ein kleiner Schub kam. Das war jetzt leider nicht so der Fall wie damals beim Sommermärchen. Aber wir müssen einfach mal so aus diesem Dornröschenschlaf aufwachen. Ich habe immer den Eindruck, wir müssen mal so diesen Grauschleier von uns wegziehen, dass mal wieder Licht auf uns fällt und sagen, ja, wir sind echt gut. Lass uns doch daraus was machen und lass uns aufhören mit dieser Jammerei und Behörden und Auflagen. Alles richtig, muss reduziert werden. Aber wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren. Und das wollen wir beim Marketing-Tag machen mit modernen Ansichten, auch ein bisschen kontrovers. Und was wir da entwickeln wollen, ist ein Brandbook Germany. Also wie sieht denn eigentlich die Marke Deutschland aus? Braucht ihr nicht erklären, was ein Brandbook ist. Ja, aber da hast du ja unterschiedliche Komponenten. Und wir werden auch den Marke Deutschland Klang machen.
Okay.
Ist auch ein Workshop, wo wir dann überlegen, wie hört sich denn eigentlich Marke Deutschland an? Wie
das
hört
wird
sich
alles ko-kreativ entwickelt.
Genau.
Auf der Veranstaltung.
Ja, das sind extra Sessions, wo jeder Gast, sind ja meistens, oder es sind ja in der Regel alles Marketing-Experten, ob CMOs oder Abteilungsleiter oder. Es werden aber auch sicher viele CEOs und Geschäftsführer da sein, weil das Thema Marke Deutschland so groß ist, was in meinen Augen nicht nur von CMOs getragen werden kann. Aber wir Marketer sollten mehr Selbstbewusstsein haben. Wir sind das Schwungrad der Wirtschaft. Wir entwickeln neue Ideen und Produkte ohne uns Marketer, die dann den Verkaufsprozess und auch die Kundenorientierung in die Produkte reinbringen.
Das ist nicht sichtbar.
Ist jedes noch so tolle Produkt einfach nicht das Produkt, was es sein könnte. Und wir müssen da, glaube ich, mehr Selbstbewusstsein entwickeln. Ich finde, wir müssen auch viel mehr Marketingfachleute in Aufsichtsräten haben und auch in Vorständen. Es gibt nicht viele Unternehmen, die einen eigenen Marketingvorstand haben. Es gibt sehr viele Unternehmen, die einen Vertriebsvorstand haben. So, jetzt können wir beide uns natürlich die Fragen stellen, wieso gibt es einen Vertriebsvorstand, aber keinen Marketingvorstand? Ja, und immer so diese Marketing- und Vertriebsleiter, also ich kann da nur Herrn Professor Meffert zitieren, den ich wirklich sehr schätze, der immer in seinen Vorlesungen gesagt hat, also Marketing ist Gemüse, Vertrieb ist Kartoffel, Kommunikation ist, weiß ich, Möhre oder sonst irgendwas, ja. So, und in unseren Köpfen ist immer nur Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb. Aber das ist eigentlich Teil des Marketings. Und ne? Man muss es ganzheitlich denken.
Und wir wollen eine ausgewogene Ernährung haben. Deswegen genau brauchen wir nicht nur die Kartoffeln, sondern auch noch ein paar Möhren und so weiter und so fort. Genau. Und ja, da bin ich komplett bei dir. Ich glaube, dass wir, wenn wir uns auch so ein bisschen mehr bewusst werden über diejenigen, die unsere Produkte nachher nutzen, ja, dann werden automatisch unsere Produkte besser. Ne? Also das eine schließt ja das andere nicht aus, sondern ich glaube, das eine ja beeinflusst das andere. Ja, und das ist ein großes Thema, was ich auch immer kommuniziere. Viele kennen ja so meine Mission. Ich will ja, dass die Guten lauter zu hören sind als die Bösen. So, ne? Warum habe ich mir irgendwann mal diese Mission ausgedacht? Weil ich ganz, ganz oft feststelle, dass die Unternehmen mit den schlechtesten Produkten einfach das beste Marketing haben und die meisten mit richtig, richtig starken, innovativen, guten Produkten, die echte Lösungen da draußen bieten, sich darauf ausruhen und sagen so, ja, dann warum soll ich denn jetzt noch Geld in Marketing investieren? Ich habe doch schon das beste Produkt. Und das ist natürlich ein Trugschluss, ne? Weil wenn keiner davon weiß, dann geht's halt ganz, ganz schnell in die Hose.
Und ja, genau. Und das ist, ich glaube, das muss auch noch mehr auch in die CEO und Vorstandsköpfe rein.
Nicht nur in die CMO.
Nein, die machen es ja. Genau. Die sind ja diejenigen, die es dann hochhalten. Ja. Ja, aber in die anderen Vorstandsköpfe rein. Ohne eine vernünftige Vermarktung und ohne ein vernünftiges Marketing, damit Marke, ist dein Unternehmen nicht viel wert. Ja. Ja, und schau dir viele erfolgreiche Unternehmen an, die in Marke investiert haben, die wachsen alle schneller, haben höhere Renditen und. Und sie sind auch nicht so anfällig. Ja, tolles Beispiel war ja Corona. Die Leute haben nur Markenprodukte gekauft, weil die einfach die Verlässlichkeit und das Vertrauen hatten oder überwiegend Markenprodukte gekauft. So, und das war, wie ich fand, der beste Beweis, dass Marketing das Relevanteste im Unternehmen sein sollte.
Dann sind wir schon wieder beim Thema des Podcasts.
Ja, Marke ist es. Ja?
Marke ist es.
Ohne Marke bist du nichts, ja.
Ich glaube, wir schließen das genau damit ab. Ne? Marke ist es. Ohne Marke bist du nichts. Marke macht Umsatz. Wenn du jetzt nochmal unseren Zuschauern und Zuhörern nochmal so drei ganz, ganz wichtige Tipps an die Hand geben möchtest in Bezug auf Kundenzentrierung. Nochmal zusammengefasst, welche drei Dinge wären das, die drei Quick Wins, die ich mir als Marketer, als Geschäftsführer, Inhaber irgendwie auf die Fahne schreiben sollte, gerade in Zukunft, mich vielleicht ein bisschen mehr damit zu beschäftigen.
Lass mich mal einmal einen Schritt davor gehen. Ich habe so ein paar Grundsätze. Ja, also ich glaube, Unternehmen sind nur erfolgreich, wenn sie drei Dinge können. Erstens Innovationsmanagement, zweitens Kunden/Marktorientierung und drittens Führung. Mhm. So, wenn du die drei Komponenten beherrschst und schau dir Unternehmen an, die erfolgreich sind, das können die super. Ja, das zweite ist, wenn du dein Produkt nicht verkaufst, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist mein Produkt schlecht oder mein Marketing ist schlecht. Dumm ist, wenn es beides schlecht ist. Ja? So, auch das sind so einfache Dinge.
Ja.
So, und ich habe es schon erwähnt, Kundenbeobachtung ist das Wichtigste. Also es gibt natürlich unfassbar viele Umfragen und Tests und alles Mögliche. Ja, aber ich finde es immer gut, wenn Leute in Führungskräften einfach mal sich ihre Kunden genau angucken, da mal hinfahren. Also ich habe immer, wenn Leute sagen, ja, ich habe irgendwie Schwierigkeiten, mein Umsatz läuft nicht und so, da habe ich immer gefragt, wann warst du das letzte Mal bei deinem Kunden selber als Vorstand oder als Geschäftsführer und wann hast du das letzte Mal angeguckt, wie dein Produkt verwendet wird? So, und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Schaut an, was die Kunden mit deinem Produkt machen. Manchmal machen die ganz andere Dinge, als du dir vorstellst damit. Ja, und dann, wenn du das mitbekommst, dann kannst du dein Produkt ja adaptieren. Also das wesentlich beobachten, anschauen und. Natürlich darfst du auch nicht stehen bleiben. Du musst natürlich schauen, wie sind die Trends, wie haben sich die Sozialverhalten auch verändert, je nachdem, welche Produkte du hast. Ja. Du musst natürlich mitgehen, die Leute erwarten von dir, dass du modern bist, dass du halt moderne Kommunikationskanäle nutzt, dass du erreichbar bist. Und am Ende musst du, glaube ich, einfach auch eine Marke darstellen und das ist über Person und Auswirkung, wo sich jeder wohlfühlt. Also es gibt ja genügend Unternehmen, da sagst du, eigentlich würde ich da nicht kaufen, aber das Produkt ist kriege ich nicht woanders. Ja, so wenn ich sowas höre, da kriege ich immer Pilze. Ja, und sag, okay, also der ist eigentlich nur erfolgreich, weil es keine Alternativen gibt. Genau. Wie lange denn noch?
Ja.
Also du, das ist ja nun auch was Flüchtiges, zu sagen, ich habe hier mein einzelnes Produkt, das gibt's sonst nirgends. Das ist ja eine Utopie. Also irgendwie kann man das ja nachmachen. Also Kundenorientierung ist für mich beobachten, anschauen, sensibel damit umzugehen und Veränderungsprozesse auch in meine Marke mit zu integrieren.
Sehr gut, mein Lieber. Vielen, vielen Dank dafür, vor allem, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir so ein bisschen über das Thema zu sprechen. Wir sind ja auch mal rechts und links so ein bisschen rausgefahren und ich glaube, es ist halt einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema, wo sich gerade Marketer und Geschäftsführer sich einfach mit auseinandersetzen müssen, nicht nur sollten, sondern müssen, um irgendwie auch nachhaltig erfolgreich zu sein, gerade in solchen schwierigen Zeiten, die wir ja gerade auch haben, nicht nur politisch, sondern eben auch wirtschaftlich. Ne? Ja, euch da draußen, ich hoffe, es hat gefallen, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich natürlich, wenn ihr die Folge liked, mir ein Like da lasst, gerne auch teilen, das Ganze an eure Community kommunizieren und ihr meinen Kanal abonniert und vielleicht auch bei der nächsten Folge mit dabei seid, wenn es wieder heißt The Walk of Brand, Marke macht Umsatz. Und falls ihr noch nicht beim Deutschen Marketing-Tag seid, dann würde ich sagen, jetzt aber direkt Tickets buchen und ich kann es euch nur empfehlen. Bis dahin, euer Thomas. Ciao.
Danke, ciao, ciao.